Viele Anleger investieren ja schwerpunktmäßig in Aktien. Das ist auch gut, damit machst du langfristig eine hohe Rendite. Aber es gibt ja auch Risiken am Kapitalmarkt, gerade bei Aktien, nämlich die hohe Schwankung. Und da spielen dann Anleihen plötzlich eine Rolle, die nämlich dein Depot stabilisieren können. Und wie man jetzt Anleihen über ETFs in einem Portfolio beimischen kann und welche Konsequenzen das dann hat, das bespreche ich heute mit Axel Haus von Vanguard. Wenn dich also das Thema interessiert, wie du dein Portfolio etwas sicherer machen kannst, dann solltest du dir das Video unbedingt anschauen. Viel Spaß. So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra-ETF-Portfolio-Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra-ETF-Portfolio-Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Axel, schön, dass du heute hier in München vorbeischaust, um ein Thema zu sprechen, das ja, ja auch viele interessiert, beziehungsweise was sehr wichtig ist, wenn man über den Portfolio-Kontext spricht, weil wir haben ja bei uns ganz gut Einblick in Privatanlegerportfolios und stellen da fest, dass zu Recht viele in Aktien investieren. Und heute wollen wir mal das Thema Anleihen auch mal ein bisschen thematisieren und welche Rolle sie im Portfolio spielen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja.
Warum glaubst du denn, dass Privatanleger so stark in Aktien investieren? Ich meine, FTSE All World, ja, ist der ETF, MSCI World. Also man spricht immer über Aktien, aber der andere Teil Anleihen, der ist eher selten zu finden in den Portfolien.
Ja, das ist richtig. Aber bevor wir das jetzt kritisieren, möchte ich zuallererst mal sagen, es ist ja toll, dass Leute in Aktien und in ETFs investieren. Ja.
Auf jeden Fall.
Das ist ja zunächst mal was sehr Gutes. Ja. Aber du hast recht, wenn wir uns die Verteilung der investierten Gelder anschauen, dann ist da schon recht viel in Aktien und im ETF-Bereich natürlich dann in Aktien-ETFs. Und warum Anleihen, die aus Portfoliosicht wichtig sein können, eine wichtige Rolle haben, so unterrepräsentiert sind, ist aus meiner Sicht fehlende Finanzbildung.
Mhm.
Also es ist nicht so leicht, Anleihen so schnell zu verstehen wie Aktien. Mhm. Ja, und wir beobachten das Ergebnis auch, wenn wir jetzt mal rauszoomen, auf einem ganz aggregierten Level und uns das Haushaltsvermögen in Deutschland anschauen. Also da gibt es Bundesbankdaten dazu, wie das gesamte Haushaltsvermögen in Deutschland, was 9,5 Billionen Euro beträgt, wie das verteilt ist. Und man sieht, dass viel, also ich erlaube mir mal die Wertung, dass viel zu viel in Bargeld und Cash und bargeldnahen oder cashnahen Produkten, wie zum Beispiel auch Tagesgeld und so weiter liegt, also in sogenannten Depositen. Und das ist schlecht wegen der Inflation. Das ist für einen selbst auch ein gewisses Risiko, weil dieses Geld, wenn das teilweise auch gar nicht rentierlich angelegt ist, ja, am Tagesgeld könnte man ja auch noch Zinsen bekommen, aber wenn es gar nicht rentierlich angelegt ist, ist es problematisch. Und die Vermögensverteilung der Haushalte, die spricht letztlich für ein schlechtes Portfolio-Management, wenn wir es aus Anlagesicht
betrachten. Also sagen, das Portfolio der Deutschen ist zu cashlastig.
Richtig. So, und zwar sind, jetzt kommen ein paar Zahlen, ja, damit man es mal einordnen kann, knapp 40%, also zwischen 35% und 40% liegen in Depositen, Cash und so weiter. Das sind 3,5 Billionen Euro, ja, die da liegen, nicht investiert sind. Ich will nicht sagen, man muss davon alles investieren, aber ich will sagen, da ist noch Potenzial. Ja. Und Aktien und Anteilsrechte sind knapp 20%, ja, immerhin. Und Investmentfonds sind so um die 14%. Aber das ist schon interessant. Man könnte fast sagen, Cash ist die beliebteste Anlageklasse der Deutschen.
Das ist nicht gut, weil, obwohl man jetzt im Tagesgeldbereich, ich meine, der ECB-Zins ist, glaube ich, 2,5 oder
2,25.
Also wenn man mal das als einfachste Art und Weise der Verzinsung heranziehen würde, dann die Inflation aber im Zweifelsfall da schon sehr nahe dran ist oder weiß gar nicht, ob es jetzt drüber ist mittlerweile schon. Da bleibt nicht nominal, bleibt so nominales Geld da, aber real wird es eigentlich weniger. Ja.
Genau. Und das Problem ist, ich glaube, die Menschen wollen das Gleiche lösen, wie wenn sie in ETFs investieren oder in ETFs sparen. Sie haben Geld und sie legen dieses Geld wohin? Für später oder als Puffer oder warum auch immer. So. Was viele nicht wissen, ist, wenn sie es nicht anlegen, also nicht am Kapitalmarkt anlegen, dann liegt es eben auch einfach nur da. Entweder ist es immerhin mit 2 oder was auch immer Prozent verzinst, dann hat man wenigstens ein bisschen was gegen die Inflation oder man hat gar nichts gegen die Inflation. Und wenn ich sage, okay, ich habe einen Betrag Geld oder ich habe monatlich einen Betrag über, könnte ich den ja auch in den Kapitalmarkt stecken, zum Beispiel in ETFs über einen Sparplan. Und es adressiert eigentlich so ein Stück weit das gleiche Problem. Ja, ich spare für später, ich lege Geld zur Seite für später. Nur wird das vielfach in eben die andere Klasse Cash getan.
Ja. Und jetzt gibt es neben den Aktien ja noch Anleihen. Aktien, wenn man es vielleicht ein bisschen bildlich macht, ist so der Wachstumsmotor. Da kann ich an der Wirtschaft mit partizipieren, am Erfolg der Unternehmen, an den Gewinnen von Unternehmen. Und Anleihen ist dann das Gegenstück, was nur Stabilität bringt. Oder wie ordnest du das an?
Genau, du sprichst auf das richtige Thema an. Warum bin ich so auf dem Thema Cash rumgeritten? Weil diejenigen, die Angst vor diesen Schwankungen haben, die vielleicht mit dem Kapitalmarkt einhergehen, sind gegebenenfalls im Anleihesegment besser aufgehoben. Ja? So, was sind Aktien, was sind Anleihen? Du sagst Aktien, ja, Wachstumsmotor. Also Aktien sind Anteilsscheine am Unternehmen. Mir gehört ein Teil des Unternehmens. Was haben Unternehmen im Sinn? Sie wollen wirtschaften, sie wollen einen Mehrwert schaffen. Wenn ich jetzt in Aktien investiere, dann können Anlegerinnen und Anleger an dieser Mehrwertgenerierung partizipieren. Ne? So, es ist aber auch so, dass Aktien stark schwanken können. Wenn ich zum Beispiel, lass uns irgendein zufällig gewähltes Beispiel nennen, ich mache eine Fitnessstudio-Kette in Deutschland auf so, und bring das Unternehmen an die Börse. Jetzt steigen plötzlich die Energiekosten enorm und das habe ich nicht einkalkuliert, dann sinkt der Unternehmenswert und zwar relativ schnell. Ne? Und das ist sehr schnell reflektiert. Das heißt, es kann beispielsweise schwanken, weil es da eine gewisse, in beide Richtungen, nach oben im Erfolgsfall, nach unten im Misserfolgsfall, eine Unsicherheit gibt. So. Unsicherheit muss nicht immer schlecht sein, kann auch was Gutes sein. Wir haben jüngst gesehen, dass viele Unternehmen positiv überraschen. So, das sind Aktienunternehmen. Man kann den Unternehmen aber auch das Geld mittels Fremdkapital, also Anleihen, zur Verfügung stellen. So, da habe ich dann nur das Problem, also was Schwankungen betrifft, zum einen das Zinsniveau, ja, aber auch unternehmensspezifisch wäre das die Bonität. Ja, also
ich gebe quasi dem Unternehmen einen Kredit.
Genau.
Und die Frage ist, kannst du zurückzahlen?
Genau. Bonität heißt, ist das Unternehmen oder wie hoch ist die Erwartung, dass das Unternehmen das Geld am Ende zurückbezahlt? Und normalerweise, wenn jetzt keine Insolvenzwelle oder irgendwas passiert, dann kann das Unternehmen am Ende der Laufzeit das Geld zurückzahlen und es ist sehr besser planbar. Ne? Und durch diese Planbarkeit ergibt sich bei Anleiheinvestment eine viel niedrigere Schwankung. Und wenn man das jetzt im ETF-Bereich, also breit gestreut sieht, dann ist es so, ein Aktien-ETF ist ja dann auch eine Beteiligung an den Unternehmen über die Aktien im ETF. Der kann stärker schwanken, hat auch mehr Potenzial nach oben. Ja? Und Anleihen, sind konstanter und bieten somit einen Risikopuffer.
Da ist auch eine Grafik mitgebracht, das sieht man so ein bisschen, die Renditen in den letzten 23 Jahren von Aktien und Anleihen. Aktien ist das Braune und Anleihen das Grüne. Und da sieht man was? Führ uns mal durch.
Da sieht man drei wichtige Sachen. Das erste ist, dieser grünliche Balken, das ist die Performance von Anleihen in einem gewissen Börsenjahr. Wir betrachten das Ganze in Euro. Ist so, dass das viel weniger schwankt. Also die Ausbrüche nach oben und unten sind viel niedriger. Das heißt, das ganze Portfolio wird schwankungsärmer.
Und es sind auch nur vier Balken, die im negativen Bereich sind. Den einen sieht man gerade. und dann noch drei, so ich glaube 2018, 21 und 22.
Genau, genau. Auf 2022 können wir gleich noch eingehen. Das ist der dritte, den ich sagen wollte. Das erste ist, Anleihen schwanken weniger. Das zweite ist, oft ist es so, dass Anleihen niedrig korreliert sind oder negativ korreliert sind. So, das müssen wir jetzt erklären. Korrelation misst den Gleichlauf. Also in einem tollen Aktienjahr muss es nicht so sein, dass wir auch eine tolle Anleihe-Performance haben, sondern vielleicht ist die Anleihe-Performance recht konstant, geht nicht so viel hoch, geht nicht so viel runter und Aktien schwanken da so drumherum und dann hat man nicht so einen Gleichlauf, wie man so oft sieht. Ja? Und manchmal, und so war das in den Nullerjahren, ist sogar so, dass die Korrelation negativ ist, heißt Aktien sind gefallen und Anleihen sind sogar gestiegen. Und dieser Verteilungseffekt, ja, man nennt das Diversifikationseffekt, der bringt auch Stabilität im Portfolio. Also nicht nur, dass Anleihen allgemein schwankungsärmer sind, sondern sie können so einen Gegenpol zu Aktien im Portfolio bieten. Und das ist ganz interessant. Und das Dritte, was man in der Grafik sieht, und das ist jetzt die jüngste Diskussion, viele stellen in Frage, haben denn Anleihen diese Pufferfunktion verloren wegen 2022?
Das ist da, wo beide Balken nach unten gehen.
Richtig. In 2022, da gab es einen Inflationsschock. Es gab den Krieg zwischen Russland und Ukraine und stark ansteigende Inflation. Inflationserwartungen sind stark angestiegen und auch die Verzinsung, und also das Zinsniveau. Und dann ist beides gefallen. Ne? Und das war aber, wenn man jetzt lang genug zurückgeht in der Historie, eher ein Sonderfall. Ja? Und ich würde nicht sagen, dass aufgrund dessen jetzt diese Pufferfunktion nicht mehr funktioniert. Vor allem, weil die Anleihen insgesamt weniger schwanken. Also zurück zum ersten Punkt. Und das zweite ist, weil es nicht so wie in 2022 so eine perfekte Korrelation, also eine Korrelation von Richtung 1 ist es eben nicht, sondern der Gleichlauf, der ist nicht so gegeben und somit puffern Anleihen im Portfolio.
Aber wenn man die Grafik jetzt nochmal anschaut, also ich sehe zwar zwei große Rückgänge im Aktienbereich, also die beiden braunen Balken, die nach unten gehen, aber in der Masse sehe ich deutlich größere, die nach oben gehen. Dann, ich verstehe das, dass eine Anleihe Stabilität bringt, aber wenn ich jetzt wirklich lange investiere, dann brauche ich doch überhaupt keine also Anleihen, weil dann nehme ich doch lieber das, wo ich hier sehen kann, dass ich die höchste Rendite habe und die Absicherung brauche ich vielleicht gar nicht, weil ich ja eh 20 Jahre investiere.
Also über die Zeit, in der Historie und im Erwartungswert gebe ich dir recht. Ja? Da ist auch nichts falsch daran. Also wenn man jetzt sagt, ich habe 20 oder 30 Jahre Zeit, ich brauche ja gar keine Anleihen, dann ist das nicht unbedingt ein Denkfehler, sondern es ist richtig, wenn, großes Wenn, ich ein rationaler Anleger bin, dem Schwankungen egal sind und ich sage, egal wie groß das Minus ist, das wird schon wieder gut gehen. Das Problem ist nur, dass viele es nicht schaffen, das so zu sehen, wenn mal ein großes Minus im Portfolio steht. Ja? Man denkt sich, ja, ich habe ja gehört, im Durchschnitt und über die Jahre sollte eine positive Performance am Ende resultieren. Die Frage ist halt nur, naja, aber was ist denn, wenn ich wirklich mal 50.000 Euro anlege? Und was ist denn, wenn die dann mal bei 35.000 Euro stehen? Ja, da kriegen eben viele kalte Füße. Und deswegen ist die Frage, weil wir ganz am Anfang über diese Bargeldbestände gesprochen haben. Wenn die Leute Bargeld horten, weil sie Angst haben vom Kapitalmarkt, dann wäre es wahrscheinlich falsch zu sagen, komm, geht auch mit allem in den Aktienmarkt rein, sondern dann könnte eine ausgewogene Allokation inklusive Anleihen eine sinnvolle Alternative sein.
Hat es auch was damit, hängt es auch damit zusammen, vielleicht in welcher Lebensphase man ist? Ja, weil wenn ich jetzt jung bin und gerade anfange im Vermögensaufbau, schaue ich da vielleicht anders drauf. Ich habe auch absolut weniger Geld investiert. Da ist es dann vielleicht nicht so wild, ob ich jetzt mal 200, 300 Euro im Minus bin. Aber wenn ich am Ende meiner Investmentphase bin, vielleicht schon in der Rente bin und vielleicht auch von dem Geld angewiesen bin, dann habe ich vielleicht ja eine ganz andere Sichtweise, weil ich bin drauf angewiesen und will auf jeden Fall weniger Risiko haben.
Ja. Also durch ein klares Anlageziel kommt man auf eine sogenannte Risikoneigung. Also wie viel kann ich denn ertragen an Schwankungen? Ja? Und man hat auch einen Anlagehorizont, was die Zeit betrifft. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin beispielsweise in der Phase, wo ich sage, 8 Jahre später würde ich ein Minus im Portfolio nicht verkraften, zum Beispiel durch Renteneintritt oder es ist ein Mensch, der sagt, ich habe aber, ich möchte nicht nach 5 Jahren oder nach 2 Jahren ein großes Minus im Portfolio haben. Das kann man nicht allgemein beantworten, aber wenn es so individuelle Umstände gibt, die dazu führen, dass jetzt vielleicht nicht 100% Aktien das Richtige ist, ja, gerade dann kann man da risikoärmer anlegen. Mhm. Na, und dann wäre es schade, wenn man sagt, okay, dann reduziere ich einfach das, was ich überhaupt anlege und packe es in Bargeld und in Cash, sondern da könnte man Anleihen beimischen in einem ausgewogenen Portfolio. Und gerade, was du ansprichst, ist super wichtig, dass man sich darüber klar wird, was ist der Anlagehorizont? Also wie lang habe ich Zeit? Und das ist ein ganz entscheidender Faktor.
Ja, ich glaube, das Thema Anleihen ist deswegen auch nicht so populär, weil es in den letzten Jahren durch die Niedrigzinsen, also wir haben ja erst seit 1-2 Jahren wieder 3 Jahren vielleicht positive Zinsen, da gab es ja sogar eine Phase mit negativen Zinsen im Euroraum. Da hatte ich zwar noch den Effekt, dass ich Sicherheit hatte, aber die Sicherheit hat mich was gekostet, quasi in Form von negativen Zinsen. Jetzt ist die Welt wieder eine andere. Jetzt kann ich das als wirkliche Anlageklasse mit einem eigenen Ertrag und auch noch der Sicherheitsfunktion sozusagen ansehen.
Absolut. Wir rechnen, kommen wir später, glaube ich, noch zu, so grob mit, ja, zwischen 3,5 und 4% möglicher Rendite bei Anleihen pro Jahr über die nächsten 10 Jahre, ja, in Euro währungsgesichert. Mhm. Und ich meine, das ist schon ein bisschen was. Ja. Das ist mehr als der EZB-Zinssatz. Und wenn man nur lang genug investiert, dann sind solche kleinen Änderungen bei der Rendite, machen durchaus viel aus durch den Zinseszinseffekt. Mhm. Und aus meiner Sicht sollten Anlegerinnen und Anleger wieder vermehrt einen Blick auf Anleihen legen.
Ja, das ist ja noch eine ganz spannende Grafik auch zu Bärenmärkten mitgebracht. Also Märkte, wo oder Phasen, wo der Aktienmarkt, hier haben wir den globalen Aktienmarkt, mehr als 20% eingebrochen ist.
Ja.
Seit 1972 gab es relativ oft sogar.
Genau, also das ist halt immer so der Blick in die Vergangenheit, ne, mit Vorsicht zu genießen. Aber warum es wichtig ist, ich glaube, das Erste, was man sich überlegen sollte, wenn man anlegt, ist, dass man so einen Chart kennt. So ein ganz langfristig hat man durch diesen tollen Zinseszinseffekt und das tendenziell Unternehmen wirtschaften, wenn sie was Positives, wenn sie Mehrwert schaffen, hat man so eine langfristig gute Aktienmarktperformance. So. Das kann man schnell verstehen. Aber versteht man, was man macht, wenn man richtig hart im Minus ist? Ich glaube, das versteht man erst dann, wenn man das durchlebt. Ja? Und diese Bärenmärkte sind genau das. Es sind ein Minus von 20% im Portfolio. Und da hatten wir insgesamt seit 1972 10-mal solche Rückgänge von 20%. Und das Entscheidende ist, dass man trotzdem sieht, auch wenn ich mal 20% verliere, und jetzt schauen wir uns noch schlimme Sachen an, wenn ich mal 50% verliere, ja, hier ist in Euro betrachtet der Weltaktienmarkt, das war in den Nullerjahren, also diese multiple Krisen, Dotcom, verschiedene Krisen. Verschiedene
Und das war ein sehr langer Zeitraum.
Das kommt noch dazu, dazu wollte ich gleich noch kommen. Ja, also zum einen, die Krisen, also Kriege, Dotcom und weiteres, hat zu ungefähr minus 50% geführt. Und danach kam ja die große Finanzkrise, die auch ungefähr im Aktienmarkt, je nach Währungsbetrachtung, aber in Euro betrachtet, so ungefähr minus 50%, grob gesagt, einbrachte. Und da hat man schon viele Leute aus dem Kapitalmarkt verloren, ja, die gesagt haben, boah, das ist mir jetzt aber zu riskant. Und jetzt kommt noch was Dramatisches. Ja. In Euro betrachtet hat ein weltweiter Index tatsächlich über 10 Jahre gebraucht, um wieder auf die alten Höchststände zurückzukommen.
Ja, weil es in Dollar in der Regel dann ist und bis...
In Dollar war es schneller.
Und man muss auch noch sagen, das ist ja ein Index. Ja, das heißt, wenn ich jetzt einzelne Aktien habe, dann kann es mich ja noch härter getroffen haben, wenn ich eben nicht schon breit gestreut bin.
Das ist ein breites Investment und da muss man sagen, kann man voraussehen, was der Anleger tut, wenn man mal in so einer Phase ist. Wir von Vanguard würden sagen, bleib dabei, bleib am Ball, aber vielleicht kann ein ausgewogenes Portfolio helfen zu sagen, weil es nicht ganz so stark schwankt, dass man eher am Ball bleibt.
Ich habe gerade festgestellt, dass ich 7 von diesen Bärenmärkten schon miterlebt habe, seit ich da meine BIC-Ausbildung 1991 begonnen habe. Ja. Ich kann mich an ein paar auch echt noch gut erinnern. Und da weiß ich noch, also wirklich, das war keine schöne Zeit. Also es war insgesamt einfach, ich meine, ich mag es immer gern, wenn eine nervöse Bewegung ist. Das finde ich immer gut. Ja, es macht irgendwie Spaß zu beobachten, weil dann oft einfach auch Irrationalitäten halt vorherrschen. Das ist eigentlich auch immer eine ganz gute Kaufgelegenheit. Aber ich kann mich trotzdem ganz gut erinnern, wie so die Stimmung war und was da auch Kunden, damals habe ich noch Kunden beraten auch, wie die da so umgegangen sind damit. Ja. Und auf der anderen Seite, was ich hier auch aus dem Chart sehe, ist, dass schon lang kein Bärenmarkt mehr war. Ja, wir hatten hier
ja, jetzt, wir hatten den
stark, aber der ist zurückgegangen, aber der war nicht 20% dann nicht mehr. Ne?
Genau, wir hatten jetzt bei dieser Einführung von den US-Zöllen, was, weiß ich gar nicht, ob es auch 20% waren. Der letzte, den wir uns da drin anschauen, ist der von der Corona-Krise. Mhm. Da waren es in Euro gerechnet minus 33%. Mhm. Und hat sich sehr schnell erholt. Ja, deswegen, die Leute, die jetzt jünger dabei sind, die haben so dieses V, also ging schnell runter und dann schnell wieder hoch, so im Kopf. So. Die entscheidende Frage bei so einem ganz langfristigen Chart ist jetzt, welche Lehre sollte man draus ziehen? Und wahrscheinlich ist die entscheidende Lehre, bleib am Ball und bleib lang genug am Ball. Ja, also es kann sein, dass ein Portfolio mal im Minus ist. Das werden wir alle erleben. Und es ist unheimlich schwierig zu sagen, wie reagiere ich, wenn ich so hart im Minus bin. Und dabei ist es was ganz Normales in der Historie. Und trotzdem, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich betrachte einen Zeitraum von 20 Jahren, ich glaube sogar, dass es gar keinen negativen Zeitpunkt gibt, bei dem 20 Jahre der Aktienmarkt, der breit gestreute Aktienmarkt, im Minus wäre.
Aber ist natürlich schon, also sagt sich immer leicht, aber es ist halt eine super lange Zeit und jedem sage ich jetzt mal so salopp gesagt.
Das ist wahnsinnig lang, aber deswegen sage ich ja, das Anlageziel ist so wichtig. Ja.
Ihr habt da noch eine andere spannende Grafik dabei und ich finde, das passt so ein bisschen auf, weil am Ende geht es doch darum, und ich finde, das machen die meisten zu wenig, sich Gedanken darüber zu machen, was ist denn eigentlich wirklich meine Risikotoleranz? Ja, weil das ist so ein bisschen wie, hat man seine Gesundheitsvorsorge gemacht, hat man eine Vorsorge gemacht für die Partner oder Partnerin eingerichtet, mir geht's ja gut. Ja, aber irgendwann mal passiert dann was und dann hat man, wenn man es nicht richtig geregelt hat, hat man ein Problem. Und beim Portfolio, finde ich, ist es eigentlich auch so. Ja, die Märkte steigen und es läuft alles gut, alles super. Ja, aber wenn dann plötzlich mal was ankommt, dann steht man da und dann hat man, wenn man sich vorher nicht drüber Gedanken gemacht hat, was mache ich denn in so einer Phase, dann hat man, finde ich, ein Problem. Ja, und das, die Gefahr ist ja dabei, es ist ja nicht schlimm, man kann es ja auch durchstehen. Die Gefahr ist aber dabei, dass man dann was macht, was eigentlich entweder irrational ist, also was einfach keinen Sinn macht, oder man hat wirklich Panik und macht irgendwas. Und da habt ihr eigentlich eine super Grafik dabei. Da geht es nämlich darum, dass verschiedene, sagen wir, Mischungen zwischen Aktien und Anleihen dargestellt werden. Von 100% Anleihen zu 0% Anleihen. Mhm. Und ihr tragt da entsprechend auch ab, was so die Risiken sind, die Renditen sind, die man so quasi erzielt hätte. Und was kannst du da jetzt noch dazu sagen? Wie willst du das kommentieren?
Genau, das ist eine sehr langfristige Betrachtung von 1901 bis 2025 und die entscheidende Botschaft ist dabei, mehr Aktien, mehr Renditepotenzial, mehr Schwankungen. Und ich finde es so schön, dass es so gut aufgeht. Ja? Je mehr Anleihen ich beimische zu den Aktien, also wir bewegen uns von 100% Aktien zu 80% Aktien, 20% Anleihen und so weiter bis zu 100% Aktien, 0% 100% Anleihen und dann 0% Aktien. Mhm. Und desto stabiler wird das Portfolio, je mehr Anleihen ich habe, und desto schwankungsärmer. Also schwankungsärmer und Rendite auch niedriger. So. Wo sehe ich mich jetzt als Anleger? Das ist eine individuelle Situation. Muss jeder Anleger für sich selbst entscheiden am Ende. Ich glaube, die Zahlen sind spannend und das sind jetzt nur historische Zahlen und ohne Kosten, also ein Index ohne Kosten betrachtet, zum Beispiel in der Gewichtung 60% Aktien und 40% Anleihen, wäre man da mit Orange dargestellt ungefähr bei 7%. Das ist schon eine sehr, sehr solide Sache. Wir sehen ganz rechts, das schlechteste Kapitalmarktjahr hat minus 41% gebracht bei Aktien, aber die annualisierte Rendite über die Zeit war so bei 9%. Das ist alles, muss ich noch einsetzen, das ist etwas hoch. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass es in der Zukunft so
liegt da, weil die Zinsen halt auch tendenziell wahrscheinlich zuletzt langfristig sozusagen gefallen sind.
Und es liegt an dem, also weshalb wir es jetzt in der nahen Zukunft nicht mehr so hoch erwarten wie in der Historie, dass wir müssen schon sagen, dass die Aktien aktuell eher hoch bewertet sind, ja, was jetzt kein Problem sein muss fürs langfristige Investieren. Aber deswegen werden wir jetzt beim Ausblick ein bisschen verhaltener als beim Rückblick, wollen aber beim Rückblick ganz klar dieses Bild zeigen, wenn ich es schwankungsärmer brauche, gehe ich weiter nach links unter Risikoleiter.
Die Zahlen, die drüber stehen, das habe ich, glaube ich, gerade vorhin falsch gesagt. Also die, jetzt bleiben wir bei dem 40-60-Portfolio, also 40% Anleihen, 60% Aktien. Was heißt 60%? Das ist die höchste Rendite.
Höchste Rendite
von einem Jahr
in einem Zeitraum. In einem Kapitalmarktjahr im Zeitraum.
Okay, und dann die 31 ist dann die schlechteste.
Das schlechteste,
ja. Da sieht man aber halt auch, ja, dass quasi trotz einer Beimischung von 40% Anleihen ich in einem richtig schlechten Jahr 30% verlieren kann.
Ja, Kapitalmärkte bergen Risiken. Ja, das schreiben wir nicht zum Spaß immer dazu. Ein Takeaway von dieser Übersicht hier ist aus meiner Sicht, wenn ich nicht dieses 100% Aktienrisiko tragen will, machen viele Anleger in Deutschland das so, dass sie sagen, okay, dann habe ich meinen Bestand in Bargeld, in Cash und einen anderen Teil investiere ich. Man könnte aber auch sagen, und deswegen habe ich da so drauf rumgeritten, man könnte aber auch sagen, man nimmt 40% Aktien, 60% Anleihen oder 60 Aktien, 40 Anleihen und hat dann ein schwankungsärmeres Portfolio, aber man ist mehr investiert. Mhm. Und durch dieses mehr, klein bisschen mehr investiert sein, hat man durch Zinseszinseffekt langfristig einen ganz anderen Anlageerfolg.
Vielleicht musst du das auch in den Kontext bringen. Also sprich, was hat denn mein Portfolio eigentlich für einen Sinn für mich? Warum mache ich denn das eigentlich? Ja, weißt du, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache Altersvorsorge und ich habe noch 40 Jahre zu sparen, dann ist das Ziel vielleicht auch noch gar nicht so richtig klar. Also ich fange ja gerade erst an sozusagen mit meinem Leben. Eine Gehaltssteigerung werde ich wahrscheinlich haben. Habe noch keine Familie, also will vielleicht auch Flexibilität haben, mache mir da noch nicht so Gedanken. Aber irgendwann mal, je älter ich werde, desto mehr mache ich mir halt Gedanken, wie finanziere ich mir denn eigentlich meinen Lebensabend? Und dann, wenn ich jetzt rückwirkend schaue, sage ich, habe ich verstanden, okay, ein konservatives Portfolio, weniger Schwankungen, Ertrag X, niedrigere in der Regel. Wenn ich jetzt offensiv investiere mit nur Aktien, habe ich einen höheren Ertrag, aber ich habe auch die Schwankungen.
Ja. Ja.
So, wenn ich jetzt aber für mich ein Ziel definiert habe in der Zukunft und sage, mein Portfolio hat den Zweck, also machen wir ein Beispiel als Rentner, möglichst stabil, keine Schwankungen, weil ich will es konsumieren, ich brauche es zum Leben,
ja.
Dann muss ich mir doch aber auch Gedanken machen, was ist denn real eigentlich möglich mit so einem Portfolio? Ja. Und jetzt haben wir hier einen Rückspiegel geschaut und ich weiß, dass ihr auch immer so Forecasts macht, wobei, und da könnte man mal ein eigenes Video drüber machen, wie kann man denn eigentlich die Rendite in 10 Jahren schätzen.
Ja.
Aber nehmen wir mal euren Forecast heran, weil da habt ihr jetzt nämlich, da haben wir auch eine Grafik, habt ihr quasi die gleichen Portfolios nochmal vorausschauend sozusagen genau, prognostiziert, sage ich jetzt mal. Ja, und was werden da denn für Renditen erwartet?
Also du sprichst einen super wichtigen Punkt an. Man braucht ein Anlageziel beim Investieren. Ja. Und Anlageziel geht da mit einer gewissen Erwartung einher. Und das sind jetzt unsere besten Schätzungen auf Basis eines recht komplizierten Modells, was man Stand heute bei einer Geldanlage für 10 Jahre erwarten könnte. Und aus unserer Sicht ist diese Betrachtung viel wichtiger als der Blick in die letzten 125 Jahre.
Ja, ja, trügt ja auch, wenn ich mir die eine
Direkt
schaue.
Genau.
9,3 war rückwirkend und hier erwartet ihr 6,4. Das ist ja deutlicher Unterschied.
Das ist mir auch sehr wichtig, das zu betonen. Ja, wir wollen jetzt nicht sagen, dass Aktien 9% geben, sondern wir wollen sagen, unsere beste Schätzung auf Basis vieler Input-Variablen, ja, wenn wir ein Modell haben, was wir nutzen, ist, dass wir bei einem 100% Aktienportfolio aus Sicht eines Euro-Anlegers 6,4% an Rendite pro Jahr wir die nächsten 10 Jahre erwarten können. Wenn wir jetzt ein Stück weit runtergehen, beispielsweise 60% Anleihen und 40% Aktien, dann sind wir dann immer noch bei 5,2% und sind schon deutlich schwankungsärmer. Ja? Und weil du ansprichst, angenommen, es gäbe Menschen, die sagen, sie sind schon in der Phase, in der sie eher Geld entnehmen aus dem Portfolio, ja, dann frage ich mich, also angenommen, ich habe ein kürzeres oder mein Anlageziel beinhaltet, dass ich nicht so viel Schwankung haben möchte. Das muss nicht bedeuten, dass ich mein Geld für 0% oder für 2% anlege, sondern ich kann es trotzdem in einem vernünftigen Portfolio anlegen, was aber schwankungsärmer ist. Ja. Das ist aber jetzt eine völlig individuelle Situation, die kann ich für einzelne Menschen nicht kommentieren. Ich kann nur allgemein sagen, wenn man ausgehend vom Anlageziel ein Risikoprofil sucht, dann könnte man durchaus, wenn man risikoärmer anlegen will, weiter runtergehen und hat dann bessere Planbarkeit vielleicht, weil die Schwankungen pro Jahr dann deutlich niedriger werden können.
Das eine ist ja auch noch so der Aspekt positive Rendite. Also ich glaube, viele schauen halt auch zum Beispiel einmal im Jahr ins Portfolio und schauen, oh, wie viel habe ich dieses Jahr verdient. Ja, das ist ja schön, wenn es positiv ist. Ja, wenn man sagen kann, ah, super, ich habe, was ich, 10.000 Euro verdient oder 5.000 Euro. Aber das ist ja dann auch nur die halbe Wahrheit eigentlich, ne? Weil wir haben jetzt gerade gesehen, dass es auch stark auf die Schwankungen drauf ankommt, ja, und auch letztendlich die Alternative. Und ich finde, eigentlich sollten diese Renditen, also so eine Renditeprognose quasi, das sollte ja eigentlich die Benchmark für ein Portfolio sein. Ja, also wenn ich jetzt nur ein Aktienportfolio habe, dann muss ich mich natürlich mit 100% Aktien vergleichen. Aber wenn ich jetzt ein diversifiziertes Portfolio habe, dann müsste ich mich ja auch mit einem diversifizierten Portfolio vergleichen,
ja,
um zu gucken, bin ich denn jetzt besser gewesen oder nicht. Und das, glaube ich, machen die wenigsten. Weil man, glaube ich, psychologisch dann immer sagt, ah, okay, dieses Jahr habe ich gut Geld verdient. Aber die Frage ist immer, was für ein Risiko will ich dafür eigentlich eingehen?
Absolut richtig. Und ich glaube, da spielt Finanzbildung wieder eine richtige Rolle. Ja. Versteht man das überhaupt? Also die Fondsindustrie, da vergleicht man immer eine Performance mit einer Benchmark. Mhm. Die Privatanleger wissen oft gar nicht, mit was soll ich mich denn vergleichen? Dann guckt man vielleicht, was hat denn der DAX gemacht? Ja. Und das ist halt auch eine regionale Betrachtung. Sondern da müsste man dann sagen, okay, was ist denn mein gesamtes Portfolio? Wie setzt sich das denn zusammen? Und wenn ich das verstanden habe, man kann ja zum Beispiel einen Portfolio-Tracker benutzen, ja, um dann zu sehen, okay, wie setzt sich mein Portfolio zusammen? Und wenn ich dann verstanden habe, wie es sich zusammensetzt, hoffentlich bewusst, ja, statt unbewusst, dann kann ich auch gucken, was ist denn eine sinnvolle Benchmark, mit der man sich vergleicht.
Und dann finde ich raus, ja, wir haben das ja bei uns im Tracker, weil du es so schön angesprochen hast, der gemacht. Da kriegt quasi jeder Anleger, der sein Depot verknüpft, automatisch sozusagen, wir nennen es Portfolio-Score. Aber was macht der? Im Endeffekt gucken wir, was der Anleger im Portfolio hat und schauen, welche Aktienquote er hat. Ja, und dann packen wir dann eine passende Benchmark dazu. Das fängt an mit 100% Aktien, geht dann auch so ähnlich, wie ihr es habt hier, in verschiedenen Stufen nach unten. Und dann wird seine Performance vom Portfolio verglichen mit dieser Benchmark. Und dann sieht man drei Elemente. Das eine ist die Rendite, also bin ich schon mal besser oder schlechter als das Vergleichsportfolio. Wie ist die Schwankung meines Portfolios im Vergleich zur Benchmark und wie ist die Korrelation zueinander. Und aus diesen dreien berechnen wir sozusagen dann den Score. Da gibt es auch einen ausführlichen Hilfeartikel, weil das ist ein bisschen komplexer, aber vom Grundsatz her wird dann das in eine Zahl transformiert. Und wenn jetzt die Zahl 50 ist, dann ist es schon mal gut, ja, weil das heißt quasi, das Portfolio ist solide, das bietet mehr oder weniger das Gleiche wie die Benchmark. Wenn die Zahl höher ist, dann ist es Portfolio besser als die Benchmark, ist es niedriger, dann ist es etwas schlechter. Und da muss man halt genau gucken, woran liegt es jetzt, weil es kann ja sein, dass ich ein konservatives Portfolio habe, aber trotzdem eine sehr hohe Rendite, also warum auch immer. Ja, das ist zwar eher unwahrscheinlich, aber es könnte theoretisch sein. Oder ich hab ein gleiches Risikoprofil, aber eine deutlich schlechtere Rendite. Das ist wahrscheinlich der Standardfall, dass man das gleiche Risiko hat, aber viel zu wenig dafür bekommt. Und das kann man dann so ein bisschen erkennen und dann da seine Vergleiche ziehen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil man sich dann einfach nicht in die eigene Tasche lügt, sondern man kann sagen, okay, ich habe eine Anlagestrategie, wie auch immer die ausschauen will. Ich vergleiche mich mit einem fairen Maßstab und dann gucke ich, ob das, was ich mache, einfach gut ist oder ob es noch Verbesserungsbedarf gibt. Und das breitet sich dann ein sozusagen in diese Portfolio-Thematik. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, dieses Thema zu thematisieren, weil der erste Impuls ist oft, Anleihen brauche ich nicht. Ja, bringt mir nur, was ich, 3% und da kriege ich mein Geld sicher wieder, ja, auch gut und auch die Schulden und ob ich die Anleihe wieder kriege. Da gibt es ja viele Vorbehalte, aber am Ende ist es ein Stabilitätsanker im Portfolio und ich glaube, jeder muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und für sich dann seinen Weg finden, ob Anleihen reingehören oder nicht und dann aber halt auch mit den Konsequenzen leben, ja, je nachdem, wie man es macht.
Ja, also insgesamt unter Privatanlegern und unter Privatanlegern, die ihre Entscheidung digital treffen, bei Direktbanken oder Brokern, sind Anleihen sehr wenig reflektiert. Und ich frage mich manchmal, also warum sind wir da noch nicht weiter? Ja? Und der Hauptgrund ist aus meiner Sicht, dass man diese Vermögensaufteilung so macht in Cash und in Aktien. Und das ist langfristig durch den Zinseszinseffekt nachteilig, weil man verpasst was. Ja? Und ich glaube nicht, dass das Leute jetzt dieses Video sehen und dann sagen, okay, jetzt denke ich komplett um und ich tue das. Aber das Entscheidende, weil du den Portfolio-Score und auch Portfolio-Tracker ansprichst, das Entscheidende ist doch, sich damit zu beschäftigen.
Ja, genau.
Und dadurch, dass man sich damit beschäftigt, lernt man so viel. Ja? Dann lernt man was, dann versteht man die eigene Situation besser und kann dann vielleicht informiertere Rückschlüsse ziehen. Und das ist, glaube ich, noch ein langer Weg, bis wir dahin kommen, dass die Anleger, dass die Anlegerinnen und Anleger so gut informiert haben, dass sie sagen, hey, ich fühle mich imstande, jetzt die richtige Entscheidung für mein Portfolio zu treffen.
Ja, genau. Aber da arbeiten wir dran. Das ist das, was so in den nächsten Monaten eigentlich der Hauptfokus ist, Risiken transparent machen, damit man bessere Anlageentscheidungen treffen kann. Weil, ich meine, wir haben es gesehen in der Grafik mit den Börsenrückgängen. Die Börsen sind stark gestiegen. Und jeder, der da in den letzten 10, 15 Jahren mitgemacht hat, hat da gute Renditen erzielt. Also da muss man schon viel gemacht haben, um überhaupt keine Rendite erzielt zu haben. Aber wer weiß, ja, wenn wir mal eine Phase haben, wo es vielleicht 3, 4 Jahre mal seitwärts geht oder unter Schwankungen nach unten geht, dann ist es einfach schön, wenn man dann ein Anleihenportfolio hat, weil die einem vielleicht Stabilität oder einen Seitwärtsertrag liefert. Und deswegen ist mir das persönlich auch so wichtig aus der Erfahrung der letzten 7 Bärenmärkte, wie wir festgestellt haben. Ja. Es ist immer gut zu wissen, eine Sicherheitsanker zu haben. Es ist auch immer gut, diversifiziert zu sein. Es macht immer viel Freude, wenn man überall investiert ist, weil irgendwo geht es immer nach oben. Ja, da kann man die Verlustphasen oder die Verlustphasen in bestimmten Anlageklassen viel besser abfangen. Deswegen kann ich da aus eigener Erfahrung einfach sagen, immer weiter diversifizieren und verschiedene Anlageklassen, in dem Fall jetzt Aktien und Anleihen, auf jeden Fall ins Portfolio ranbringen.
Ja. Cool.
Ja, vielen Dank wieder für die sehr spannenden Grafiken. Und ja, was geben wir jetzt unseren Zuschauern mit?
Ich habe 3 Punkte. Ich sage bewusst nur 1. Anlageziel haben.
Ja, man muss wissen, wo man hingeht. Ja.
Klares Anlageziel mit Zeithorizont, aus dem dann resultiert, wie man anlegen möchte, wo man sich auf der Risikoleiter aufstellt. Also ganz klar, eine Botschaft nur, klares Anlageziel.
Schönes Schlusswort, da werden wir dann arbeiten und da greifen wir nochmal das Thema auf, weil mir ist gerade noch ein Aspekt eingefallen, hier müssen wir unbedingt nochmal in Ruhe diskutieren. Da lade ich dich dann herzlich gerne wieder zum Gespräch an. Vielen Dank, Axel.
Gerne, Spaß gemacht, vielen Dank.
Danke, ciao. So, das war das Gespräch mit Axel Haus zum Thema Anleihen im Portfolio. Du hast ein paar spannende Grafiken gesehen, welche Auswirkungen es auf ein Portfolio hat, wenn Anleihen beigemischt werden. Wir haben auch gehört, dass es wichtig ist, das Anlageziel für sich zu definieren. Denn nur wenn du weißt, wo du hin willst mit deinem Portfolio, kannst du auch das richtige und passende Portfolio dann für dich zusammenstellen. Wie immer findest du in der Videobeschreibung nochmal weiterführende Informationen, da auch einen Link zu unserem Portfolio-Score. Und wenn du also wissen willst, wie dein Portfolio heute gegenüber einer passenden Benchmark abschneidet, dann solltest du dein Portfolio unbedingt mit dem Portfolio-Tracker verlinken und dir den Score mal anschauen und dann konkrete Rückschlüsse ziehen. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat. Lass gerne ein Like da, kommentiere, stell Fragen über die Kommentarfunktion und ansonsten natürlich abonnieren den extra ETF-Kanal. Da verpasst du kein Video mehr, wenn es um die Geldanlage mit ETFs geht. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.